Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Es ist Montag, der 4. August 2025, genau 22 Uhr. Das heißt, in dieser Sekunde schließen die US-Börsen. Und ich muss heute in diesem Podcast einiges besprechen, sowohl natürlich die ganzen Indizes in Deutschland als auch in den USA, als auch das, was in der vergangenen Woche in den USA gelaufen ist und zu was das dann zum Wochenende hin auch geführt hat, dann über das Wochenende den Kryptomarkt auch beeindruckt hat. Und ja, von daher heute volles Programm. Ich versuche, mich kurz zu halten. Nichtsdestotrotz muss ich auf diese Themen nochmal zu sprechen kommen. Bevor ich dazu komme, aber auch der Hinweis, dass es ja auch regelmäßig YouTube-Videos von mir gibt auf meinem YouTube-Kanal. Und zuletzt habe ich beispielsweise in der vergangenen Woche zwei Videos gemacht. Zum einen den EU-USA-Deal mit Trump besprochen, den ich tatsächlich für sehr nachteilig für die EU halte. Und da bin ich auch nicht alleine. Also das ist jetzt keine weltexklusive Meinung von mir. Und dann am Donnerstag habe ich auch nochmal den Leitzinsentscheid vom Mittwochabend nachbereitet. Und darauf möchte ich nun als erstes zu sprechen kommen, denn am vergangenen Mittwoch hat die US-Notenbank ja ihren Leitzins bestätigt, das heißt unverändert gelassen. Aber erstmals seit 1993 war es ein 10-2-Vote. Das heißt, es gab nicht nur einen Abweicher, sondern mit Michael W. Bowman und eben Christopher J. Waller zwei. Waller ist im Vorfeld schon aufgefallen, dass er für eine Zinssenkung argumentiert hat. Und das hat er eigentlich auch recht gut gemacht, denn ich hatte in dieser Stelle oftmals darauf hingewiesen, auch in meinen YouTube-Videos oftmals darauf hingewiesen, dass der US-Arbeitsmarkt sich derzeit doch rasanter abschwächt, als das die Fed wahrhaben will, als das viele wahrhaben wollen. Die offiziellen Headline-Daten, wie das so schön heißt, die waren nämlich immer gut im Rahmen der Erwartung oder besser als erwartet. Aber erstens, wenn man etwas unter die Oberfläche geschaut hat, hat man zum Beispiel im Juli gesagt, sehen, dass etwa die Hälfte der neuen Stellen, die da groß gefeiert wurden, auf staatlicher Ebene geschaffen wurden. Zwar nicht in der Trump-Administration, also auf Bundesebene, Bundesstaatebene, sondern auf Ebene der einzelnen Bundesstaaten wie Florida, Kalifornien, Texas und so weiter. Und eben auf Ebene der Kommunen, das sind dann quasi Städte, Milwaukee oder San Francisco, aber natürlich auch kleinere. Und wenn man das mal rausgerechnet hat, dann sah der Arbeitsmarktbericht schon gar nicht so gut aus. Grundsätzlich kommt er immer am ersten Freitag eines Monats, so war es auch diesmal, der fiel halt auf den 1. August. Letzten Monat war es anders, da wurde er einen Tag vorgezogen, weil er sonst auf den 4. Juli gefallen wäre und das ist der amerikanische Nationalfeiertag. Ja, und deswegen hat man ihn da vorgezogen, aber nichtsdestotrotz, wenn man hingeschaut hat, konnte man schon sehen, dass der Arbeitsmarktbericht nicht so gut ausgefallen ist und Christopher Waller hat das eben auch gesehen, hat entsprechend argumentiert, schon in öffentlichen Reden, aber auch jetzt wohl im Offenmarktausschuss, im FOMC, aber er wurde bisher noch nicht gehört, es gab ein 10-2, aber muss man auch sagen, seit 1993, also mehr als 30 Jahre gab es das schon nicht mehr und was man auch sagen muss, bei der Federal Reserve, der FOMC, die Zusammensetzung ist ganz spannend, ich habe vor längerer Zeit, bestimmt schon anderthalb Jahre her, mal ein YouTube-Video dazu gemacht. Denn da sitzen 8 Vertreter der Federal Reserve, also dem Board of Governors. Die sind immer dabei und alle 8 immer stimmberechtigt. Und dann gibt es noch 4 weitere, die quasi dann ausgetauscht werden. Wobei einer dieser 4, der wird nicht ausgetauscht, nämlich der Chef der regionalen Notenbank von New York, in dem Fall John C. Williams. Der ist immer stimmberechtigt. Und die anderen 3 Notenbanken, da wird dann immer ausgetauscht. Jedes Jahr, glaube ich, ist das, wo da turnusmäßig getauscht wird. Also dann ist dann einmal der Chef der Fed von Cleveland und einmal der Chef der Fed von Boston und so weiter. Und deswegen muss man auch immer sich anschauen, wenn einer dieser FOMC-Mitglieder auftritt und eine Rede hält, ist der in diesem Jahr überhaupt stimmberechtigt? Oft ist es so, dass gerade die, die eigentlich keine Stimme haben, besonders hawkisch oder halt doofisch auftreten und damit natürlich so ein bisschen die Öffentlichkeit auch versuchen zu beeinflussen im entsprechenden Sinne. Und die Stimmberechtigten sich dann aber eher zurückhalten. Aber warum erwähne ich das? Weil Adriana D. Kukler, Mitglied des Board of Governors und damit eben dauernd stimmberechtigt, am vergangenen Freitag ihren Rücktritt erklärt hat und zwar schon für Freitag in dieser Woche, also am 8. August müsste das, glaube ich, sein. Da wird sie von ihrem Posten zurücktreten, den sie auch noch gar nicht so lange innehat. Ich glaube, 2023 oder 2024 wurde sie von Joe Biden nominiert. Die Amtszeit wäre wohl jetzt bald ausgelaufen, aber sie hätte vielleicht gerne eine Verlängerung gesehen, ob sie die bekommen hätte unter Trump sei mal dahingestellt, zumal sie ja zuletzt eher auf Seite der Falken war. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall ist sie jetzt zurückgetreten, ohne Angabe von Gründen. Und das gibt natürlich Trump jetzt die Möglichkeit, ein neues Mitglied in den FOMC zu entsenden. Denn er darf dann nachnominieren. Das muss natürlich dann noch bestätigt werden vom Kongress, aber insbesondere vom Senat. Aber das dürfte dann am Ende ja bei den republikanischen Mehrheiten eben durchgehen. Zuletzt war es so, dass von den stimmberechtigten Mitgliedern, ich hatte darüber auch schon berichtet, es 4 Falken gab, 4 eher neutral gestimmt waren und 4 Tauben. Das heißt, die wollten eher eine lockere Geldpolitik, also Zinssenkungen. Und jetzt ist eine der Falken, weiß nicht, was die weibliche Form davon ist, Falcon, eben zurückgetreten und Trump kann die jetzt ersetzen und da wird er wahrscheinlich dann eine Taube nehmen und dementsprechend wird sich das Verhältnis dann von 4-4-4 dann auf 3 Falken, 4 Neutrale und 5 Tauben eben verschieben. Und dann gab es eben auch noch die Arbeitsmarktdaten selbst und da muss man sagen, die waren natürlich erstmal grottenschlecht, das muss man sagen. Also die Erwartungen waren ohnehin schon niedrig mit 104.000 bis 105.000 Stellen, die eigentlich nur geschaffen werden sollten, aber es wurden dann nur 72.000, glaube ich, gemeldet. Tatsächlich wurden allerdings, das muss man auch sagen, in der Privatwirtschaft diesmal 82.000 Stellen geschaffen, aber bei den in der Administration wurden 10.000 abgebaut, sodass es am Ende dann 72.000 waren. Also diesmal muss man sagen, wenn man unter die Oberfläche geschaut hat, war es dann einen Tick besser als eigentlich die Headlines. Aber was ebenfalls noch ziemlich krass war, man musste die Daten der Vormonate drastisch nach unten revidieren. Das heißt, die waren zuvor mehr oder weniger komplett falsch. Und das war auch nicht das erste Mal so, denn im vergangenen Jahr hatte man am Ende des Jahres eine Revision gemacht. Und da musste man die über das Jahr geschaffenen Stellen, also in 2024, um etwa 1 Million reduzieren. Also das, muss man schon sagen, dass das sehr krass ist und dass man dann auf diese Statistik eigentlich nicht mehr so viel geben kann. Dementsprechend hat Donald Trump gehandelt, hat die Chefin der entsprechenden Behörde, des Bureau of Labor Statistics, Erica McEntarfer, entlassen. Dafür gab es viel Kritik nach dem Motto, ja, sie hat jetzt Arbeitsmarktdaten gemeldet, die recht schwach ausgefallen sind und als Botin der schlechten Nachricht muss sie jetzt gehen. Trump hingegen hat das anders begründet. Er sagte, die Dame habe in der Vergangenheit die Daten manipuliert. Hier muss ich ganz klar sagen, dass sie die Daten manipuliert hat, das glaube ich tatsächlich nicht. Aber dass sie nur gehen musste, weil sie eben schlechte Daten jetzt vermeldet hat, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Denn wenn man genauer hinschaut, muss man ja schon sagen, die gute Dame ist, glaube ich, auch erst 2023, 2024 unter Joe Biden ans Ruder gekommen. Und seit die da das BLS eben geführt hat, musste man ständig die Daten massiv nach unten revidieren. Insofern muss man auch sagen, ja, wenn Trump sagt, dass man hätte Biden helfen wollen, klar, wenn man 1 Million Stellen im letzten Jahr mehr ausgewiesen hat, als eigentlich geschaffen wurden, dann kann man das schon in die Richtung argumentieren. Aber die letzten Daten wurden ja jetzt auch massiv nach unten revidiert. Es gibt auch tatsächlich Aussagen von Statistikern der Behörde, die sagen, ja, wir haben ein Problem, wir bekommen nicht mehr genug Rückmeldungen auf unsere Umfragen. Und wenn, dann gehen die meistens auch zu spät ein. Nur muss man dann eben auch mal als Behördenchefin vielleicht nachfragen, ob man da an den Statistiken nicht was verbessern kann oder an der Erhebung etwas verbessern kann. So muss man es vielleicht besser formulieren. Soweit ich weiß, passiert das alles noch über Papier und Post. Und vielleicht kann man das in Zukunft ja auch mal online stellen. Klar, muss man dann schauen, dass das auch nicht manipuliert werden kann und so, aber trotzdem, wie gesagt, Fakt ist, alle stürzen sich jetzt auf Trump, weil er natürlich auch vom Timing her das ziemlich dumm gemacht hat, nach schlecht ausgefallenen Arbeitsmarktdaten die Behördenchefin zu feuern und zu sagen, ja, die hat die Daten manipuliert. Das wirkt dann tatsächlich so ein bisschen wie in einer Diktatur, wie bei Kim Jong-un, wenn der halt nicht 100% der Stimmen hat, dann haben sie falsch ausgezählt, so ungefähr. Aber dass man die Dame kritisieren kann und die Statistiken kritisieren kann. Nun, das haben auch viele beispielsweise in meinem Tax-Service gemacht, die gesagt haben, ja, bei so starken Revisionen, die es da immer gibt, was soll ich da mit den Daten noch machen? Werden die eigentlich ausgewürfelt oder was ist das Problem? Und dementsprechend, wie gesagt, ist das so ein bisschen, in deutschen Medien wird das immer sehr einseitig dargestellt nach dem Motto, Trump war mit den Daten nicht zufrieden, deswegen hat er die Chefin der Statistikbehörde gefeuert. Ganz so einfach kann man es sich nicht machen, wenngleich er natürlich auch diese Angriffsfläche geboten hat und bietet. Und das war, wie gesagt, dann nicht so clever. Nichtsdestotrotz, die Federal Reserve hat zuletzt den Leitzins unverändert belassen, nach den Arbeitsmarktdaten, die da reingekommen sind. Muss man sagen, hätten sie das vielleicht besser nicht gemacht, so wie es Waller, wie es Bowman und wie auch Huber es gesagt haben. Aber gut, das ist nun passiert. Jetzt eine Notfallzinssenkung wäre auch schlecht. Es steht ja jetzt noch Jackson Hole an. Da kann man den Markt dann vielleicht auch eine Zinssenkung vorbereiten. Und die Analysten von Goldman Sachs gehen davon aus, da die Arbeitsmarktdaten so schlecht ausgefallen sind, dass es vielleicht jetzt dann im September, ich glaube am 17. September ist der nächste Leitzinsentscheid, eine 50-Basispunkte-Senkung geben könnte. Und da spielt natürlich dann jetzt auch in die Karten, dass Kugler zurückgetreten ist, dass Trump sie da ersetzen kann durch eine wahrscheinlich Taube. Und das könnte dann am Ende dazu führen, dass es vielleicht tatsächlich zumindest mal eine Zinssenkung gibt, vielleicht aber sogar 50 Basispunkte. Und ich hatte zuletzt ja immer wieder betont, auch in meinen YouTube-Videos, dass ich bis Jahresende mindestens mit 3 Zinssenkungen um 25 Basispunkte rechne. Man kann natürlich sagen, wenn jetzt natürlich im September 50 Basispunkte gesenkt werden, ja, dann muss natürlich nur noch eine weitere kommen, weil man quasi einen Doppelschritt ja gemacht hat. Aber gut, sei es wie es sei, wir werden es beobachten. Auf jeden Fall, meines Erachtens liegt die Fed falsch, hätte schon längst senken müssen. Und ich glaube auch, dass sie das ohne Gesichtsverlust hätte tun können. Wenn sie es gemacht hätte, hätte Trump sich vielleicht auch etwas mehr zurückgehalten und man hätte ja nicht massiv senken müssen, so wie es Trump jetzt fordert, 300 Basispunkte, was ich auch für Quatsch halte. Aber wenn man bisher 2x25 Basispunkte gemacht hätte, also wenn der Leitzins jetzt 0,5% tiefer liegen würde, glaube ich nicht, dass die Inflation dann durch die Decke gegangen wäre. Und jetzt muss man halt eh abwarten, was die Zölle anrichten. Generell muss man aber sagen, scheint es so zu sein, dass Trump damit durchkommt, dass also viele Unternehmen die Zölle schlucken und wenig davon oder gar nichts an die Verbraucher weitergeben. Zumindest, wir haben zuletzt einen leichten Anstieg der Inflation gesehen, aber nicht dramatisch hoch. Und wenn man Trueflation sich anschaut, muss man sagen, man war zuvor teilweise unter der 2% Marke. Die offiziellen Daten sind natürlich immer etwas langsamer und jetzt ist man wieder in diese Richtung gegangen. Das heißt, kurzfristig können die offiziellen Daten sich vielleicht auch nochmal Richtung 3% bewegen, aber am Ende sollte es dann auch hier nach unten gehen und das würde natürlich der Fed dann auch in die Karten spielen. Wenn auf der einen Seite der Arbeitsmarkt schwächelt und auf der anderen Seite die Inflation zurückkommt, dann hat man natürlich ein ideales Szenario, um Zinsen weiter zu senken. Nichtsdestotrotz, am Freitag war das erstmal ein Schock. Viele haben schon die Rezession gespielt, deswegen wurden Aktien ausverkauft und das hat dann auch die Kryptos, allen voran auch den Bitcoin, aber auch den Ether von Ethereum mit nach unten gezogen. Übers Wochenende, ja, war es dann zunächst auch noch recht schwach, muss man sagen. Der Ether teilweise unter $3,400 gefallen, nachdem er zuvor noch im Hoch über 3.800, 3.900 fast war. Bitcoin teilweise in Richtung 112.000 gefallen, nachdem er zuvor sich ja eigentlich immer so im Bereich 116.000, 117.000 stabilisiert hatte. Aber dann, als jetzt ja die neue Woche so langsam wieder begonnen hat, haben sich die Kryptos wieder gefangen, sind wieder angestiegen, wenngleich sie die Verluste noch nicht ganz wettgemacht haben. Und auch heute der Aktienmarkt in den USA, das werden wir nachher noch sehen, ja, sehr schön gelaufen, hat natürlich dann auch den deutschen, den europäischen Markt mit nach oben gezogen. Und das Narrativ heute ist dann ein ganz anderes wie am Freitag. Am Freitag war es noch so, ja, die Fed hat den optimalen Zeitpunkt, die Zinsen endlich zu senken, verpasst. Wir gehen jetzt auf eine Rezession zu, das wird die Unternehmensgewinne belasten und alles muss raus, gerade am Aktienmarkt bei den Tech-Aktien. Und heute dann das Narrativ genau umgekehrt. Ja, die Fed mag das verpasst haben, aber jetzt werden dann massive Zinssenkungen kommen, vielleicht ja sogar 50 Basispunkte und dann wird der Markt wieder in Liquidität ertränkt und deswegen muss man jetzt dabei sein und kaufen. Und das, wie gesagt, hat zunächst die Kryptos dann über das Wochenende stabilisiert und heute dann auch die Aktienmärkte. Kommen wir aber zunächst zum deutschen Markt und hier zu unserem DAX, der schon heute früh sehr positiv eröffnet hat, nachdem er aber auch, wie gesagt, am Freitag über 600 Punkte verloren hat. Heute konnte er etwa die Hälfte der Verluste dann zum Handelsende wieder aufholen. Am Schluss war es ein Plus von 331,72 Punkten oder gut 1,4%, 1,42%, wer es genau wissen will, auf 23.757,69. Das zumindest der Zetra-Schluss gegen 18 Uhr. Wenn man sich nachbörslichen Kurse anschaut, geht es noch weiter nach oben, 23.818, also gut möglich, dass wir auch bald wieder die 24.000er Marke sehen, aber generell muss man sagen, so um die 24.000 plus minus 500, da ist der DAX derzeit in einer Konsolidierung. Aktuell sieht das tendenziell noch bullig aus, wobei es am Freitag fast schon so ein bisschen danach aussah, als würde er nach unten durchbrechen. Also aktuell gibt es durchaus auch einige gewisse Gefahr. Aber alles in allem, wie gesagt, sieht es tendenziell noch bullig aus. Und wenn er es schafft, über die 24.500, 24.800 zu steigen, über die 25.000 zu steigen, kriegen wir auf jeden Fall Kaufsignale in Richtung 28, vielleicht sogar 30.000 Punkte. Also im DAX, da bin ich derzeit alles andere als besonders bearish. Ja, dann die Gewinner-Verlierer im DAX. Heute auf der Verliererseite die Vorzugsaktie von Sartorius. Da wird nach wie vor drauf geprügelt. Unverständlich, denn die Labordienstleister, da sollte das Schlimmste eigentlich jetzt vorüber sein. Die hatten ja jahrelang eigentlich ein kontinuierliches, aber nicht exorbitantes Wachstum. Deswegen sind diese Aktien auch sehr, sehr lange sehr, sehr gut gelaufen. Dann kam Corona, auf einmal ein Nachfrageschub, weil die ganzen Labore natürlich für die Corona-Tests und so weiter Materialien brauchten, Reagenzgläser, Pipetten und was da alles angefallen ist. Natürlich auch anderes Corona-Tests und so weiter. Und ja, dann ging es mit den Geschäftszahlen kurzfristig durch die Decke. Es gab Wachstumsraten von über 20% und die Kurse schossen in absurde Höhen. Anschließend dann, als Corona vorbei war, brauchte erstmal kein Labor viel und deswegen brachen die Geschäfte kurzfristig dann stark ein. Und in der Folge auch die Aktien, weil eben die ja jetzt so bewertet waren, als würden sie dauerhaft mit 20% wachsen, was natürlich grundsätzlich Schwachsinn war. Denn grundsätzlich war es natürlich ein Sondereffekt, der natürlich dann wieder abgeebbt ist. Deswegen habe ich bei Sartorius beispielsweise zu Kursen von 600 Euro und mehr immer wieder auch negativ geschrieben, aber das hat damals keinen interessiert. Jetzt hat sich die Aktie mehr als gedrittelt und sie ist eigentlich vergleichsweise günstig bewertet und der Markt stabilisiert sich wieder. Sobald werden die auch bessere Zahlen wieder vorlegen. Aber das interessiert jetzt keinen, genauso wie damals bei 600 Euro und mehr keinen interessiert hat, dass die Aktie zu teuer ist. Interessiert jetzt keinen, dass sie zu günstig ist und dementsprechend will keiner kaufen und sie fällt dann immer weiter. Aktuell die Vorzugsaktie wieder bei 180 angekommen. Die Stammaktie, glaube ich, steht sogar um die 150. Tendenziell würde ich hier eher zur Stammaktie raten, weil man dafür das gleiche Geld mehr Aktien kriegt und prinzipiell, ja, gibt es ja hier eine Familie als Großaktionär ist ja quasi ein Familienunternehmen, deswegen hat man da von seinem Stimmrecht auch nicht so viel. Aber wenn das natürlich günstiger ist mit Stimmrecht, dann würde ich hier diese Aktie nehmen. Es sei denn natürlich, man will größere Summen investieren, dann muss man auch auf die Handelsumsätze achten, auf die Liquidität der Aktie achten und dann musste man natürlich den DAX-Titel kaufen, also die Vorzugsaktie, weil die eben deutlich liquider gehandelt wird. Dann zweitgrößter Verlierer mit einem Minus von 1,6%. Gut, die Aktie der Porsche Automobil Holding. Da muss man sagen, die Autoaktien in Deutschland zuletzt natürlich alle unter die Räder gekommen und Porsche Automobil Holding, das ist ja quasi eine Holding der Porsche PH-Familie, wo hauptsächlich VW-Aktien gehalten werden, sprich die Automobilholding. Der Aktienkurs, der richtet sich immer sehr stark nach der VW-Aktie und VW hat zuletzt mal einen kleinen Sprint hingelegt, aber bröckelt jetzt auch schon wieder ab. Generell muss man sagen, ich bin kein großer Freund von VW. Generell würde ich tendenziell eher die BMW-Aktie kaufen, wenn ich dann überhaupt eine kaufen würde. Also generell würde ich gar keine deutsche Autoaktie kaufen, aber wenn, dann am ehesten noch BMW. Aber so günstig wie die VW-Aktie derzeit ist, kann man sie natürlich auch kaufen. Und dann ist aber die Frage, warum sollte man das über den Umweg einer Porsche Automobilholding spielen? Dann würde ich direkt zur VW-Vorzugsaktie aus dem DAX greifen. Aber gut, das ist dann auch Geschmackssache. Fakt ist, mit VW steigt und fällt dann auch die Porsche Automobilholding. Und heute, wie gesagt, ging es mit VW bergab und dementsprechend auch mit der Porsche Automobilholding. Ja, und der Tagesverlierer im DAX war dann die Aktie der Bayer AG, hat sich zuletzt schön berappelt, schön erholen können, aber so im Bereich 28, da liegen jetzt auch charttechnische Widerstände, ist die Aktie erstmal abgeprallt. Die Nachrichtenlage natürlich nach wie vor nicht so gut, kann sich aber ändern. Langfristig glaube ich nach wie vor an ein Comeback der Aktie und wenn sie nochmal im Bereich 24, 25 wäre, würde ich sie mir wahrscheinlich ins Depot packen. Ansonsten die Gewinnerseite, da hatten wir heute ja so ein bisschen Allianz Simrise, die sich um den dritten Platz gestritten haben. Allianz generell natürlich eine Aktie, die zuletzt sehr, sehr gut gelaufen ist. Den Versicherungskonzernen geht's blendend, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Simrise hingegen zuletzt unter Druck geraten, aus meiner Sicht zu Unrecht. Klar, es war jetzt kein Bombenquartal, was sie zuletzt hatten. Es läuft nicht ganz rund. Man ist ja auch so ein bisschen in der Chemiebranche drin. Mit Duft- und Geschmacksstoffen und der deutschen Chemiebranche geht es allgemein nicht gut. Aber Simrise ist natürlich auch in einem speziellen Markt, oligopolartig strukturierter Markt. Das ist eigentlich ein Markt, der, ja, Warren Buffett steht auf Oligopole und kauft gerne Aktien daraus. Und dementsprechend Simrise, gerade nachdem die Aktie jetzt zuletzt so tief gefallen ist, würde ich sie mir einsammeln unter 80 Euro. Heute ist sie ja wieder leicht über 80 Euro gestiegen. Zuletzt gab es sie aber teilweise deutlich unter 80. Und da ist sie für mich dann tendenziell kaufen wert. Ansonsten die beiden Tagesgewinner Deutsche Bank, Commerzbank. Da geht die Rallye weiter. Die Aktie der Deutschen Bank mittlerweile fast wieder bei 30 Euro angekommen. Commerzbank mittlerweile über 33. Hier ärgere ich mich, dass ich war hier gehebelt long zu Kursen von 28 bei der Commerzbank ausgestiegen bin. Aber ansonsten läuft es hier einfach weiter. Grundsätzlich natürlich bei der Commerzbank auch noch die Übernahmefantasie, die hier mit antreibt. Und da muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Zumal, wenn die Zinsen natürlich sinken sollten, könnte das den Banken so ein bisschen reinhauen. Allerdings hat die EZB zuletzt ja zu verstehen gegeben, dass sie erstmal wahrscheinlich jetzt eine Zinspause macht, so wie es die Fed ja schon länger getan hat. Und wenn es die Amerikaner dann kommen, die Zinsen senken, dann könnte es natürlich über kurz oder lang sein, dass die EZB auch wieder dann senken muss, aber aktuell, wie gesagt, wird sie wahrscheinlich erstmal ein bisschen abwarten und das hilft den Banken, die zuletzt aber ohnehin super gelaufen sind, fast schon wie geschnitten Brot. Dann der MDAX, zuletzt auch unter Druck geraten, heute mit einem kräftigen Plus von 236,12 Punkten, 0,78%, 30.553,41. Charttechnisch muss man sagen, zuletzt sich so ein bisschen in den Kopf gestoßen am Bereich so 31.800. Jetzt zurückgelaufen, wenn der Index jetzt nicht nachhaltig unter 30.000 fällt, kann er bei jeder Zeit einen neuen Angriff starten auf der Oberseite und eigentlich das Kursziel, was er damals mit dem Sprung über die Marke von ja so etwa 28.500, 29.000 ausgelöst hat, das liegt nach wie vor so im Bereich 32.500 bis 33.000 und bis dahin hat der Index eigentlich auch noch Luft. Insofern, ja, im Bereich 30.000 oder darunter kann man tendenziell antizyklisch mal was riskieren. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Evotec, Aixtron, ThyssenKrupp. Evotec zuletzt wild hin und her gesprungen, gab ja eine Gewinnwarnung, wurde die Aktie abverkauft, hat sich komplett davon erholt und in den letzten Tagen dann mit dem Markt wieder nach unten gezogen. Charttechnisch nach wie vor eine etwas unklare Lage, wobei es massiven Support so im Bereich 6,50 gibt, aber auf der Oberseite ist halt auch bei 7,75 so ein bisschen der Deckel drauf. Hat sich die Aktie zuletzt auch wieder in den Kopf gestoßen. Nichtsdestotrotz, Analysten gehen davon aus, dass der fundamental faire Wert eher so im Bereich 12 bis 12,50 liegt. Dem würde ich mich anschließen und da kommt die Aktie wahrscheinlich früher oder später auch hin. Aixtron dann ein sehr schwieriger Fall. Hatte ich bei Kursen von 40 und mehr vor 2 Jahren etwa immer wieder negativ besprochen, auch hier im Podcast, wollte damals aber auch kein Mensch hören. Dann ging sie auf Talfahrt und fiel sogar tiefer, als ich gedacht hatte. Ich dachte ja, vielleicht so im Bereich 18 könnte sie sich fangen. Im Tief war sie sogar weit unter 10, eher so bei, ja, gerade noch über 8. Inzwischen wieder gut berappelt, zuletzt zurückgesetzt, aber das ist natürlich eine sehr zyklische Aktie, muss man richtig erwischen und das ist sehr, sehr schwierig. Und ja, wenn man sich dann auch anschaut, der große Konkurrent, ehemals Cree, mittlerweile ja in Wolfspeed umbenannt, der steht vor der Pleite. Also insofern, das könnte natürlich Ixtron am Ende helfen, wenn so ein Konkurrent pleite geht. Aber es zeigt auch, dass das ein schwieriger Markt ist, sehr zyklisch. Und von daher, wie gesagt, keine Aktie, die ich mir jetzt unbedingt ins Depot packen würde, gerade nachdem sie zuletzt auch wieder von 8 auf fast 14 gestiegen ist. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von ThyssenKrupp, gab es zuletzt natürlich auch neue Fantasie aus dem Rüstungssektor, die Marinesparte und so weiter. Wurde ja viel drüber berichtet. Wir haben im Total Return Börsenbrief gesagt, so im Bereich 11 und darüber würden wir sie eher shorten. Wer das zuletzt gemacht hat, im Top war sie so bei etwa 11,60. Der kann sich auf jeden Fall jetzt erstmal freuen, denn sie ist dann doch sehr stark gefallen. Generell mittellangfristig halten wir nicht viel von ThyssenKrupp, muss man ganz klar sagen. Kurzfristig kann natürlich die Rüstungsfantasie jederzeit wieder stützen. Heute gab es sogar ja, positive Analystenstudien zum Rüstungssektor, hat aber ThyssenKrupp jetzt wenig geholfen. Nichtsdestotrotz, so im Bereich 9,25 bis 9,50, wo sie jetzt ist, da kann es natürlich erstmal auch wieder eine Gegenbewegung nach oben geben. Das heißt, wer hier geschortet hat, der sollte den Short jetzt vielleicht eher mal auflösen und jetzt nicht nochmal das riskieren. Aber wenn es wieder nach oben geht, kann das durchaus wieder interessant werden. Dann die Gewinnerseite, Redcare Pharmacy, DWS Group und Gerresheimer. Redcare Pharmacy, auch eine Aktie, die ich hier oft besprochen habe, mit der ich auch nicht so richtig warm werde. Grundsätzlich zwar solides, gutes Unternehmen. Ich nutze auch selber schon sehr, sehr lange Online-Apotheken. Auch verschiedene, muss man sagen. Doc Morris beispielsweise auch. Aber das Problem, was ich halt habe, ist, bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten haben sie keine großen Spielräume, irgendwie die Preise zu verändern. Sie durften ja teilweise nicht mal Rabatte geben, wobei da gibt es ja jetzt Gerichtsurteile, wo es heißt, das könnte vielleicht dann doch möglich werden, sei es wie es sei. Auch Rabatte sind natürlich dann letztendlich ein Problem, denn die schneiden dann natürlich trotzdem in die Gewinnentwicklung rein. Und bei nicht verschreibungspflichtigen, wo man freipreisen kann, da hat man halt enorme Konkurrenz. Der nächste Anbieter ist nur ein Klick away, also ein Klick entfernt. Und klar, wegen 2 Cent wird man jetzt Aspirin nicht bei Doc Morris statt bei Redcare Pharmacy bestellen. Aber wenn es doch größere Preisunterschiede gibt oder wenn man größere Mengen braucht, dann wird man es schon tun. Und dementsprechend muss man da halt immer schauen, dass man ja mit der Konkurrenz, mit dem Wettbewerb mithalten kann. Und dementsprechend glaube ich, dass diese Unternehmen zwar wachsen können, gerade auch beim Umsatz noch sehr, sehr stark, aber dass die Gewinnmargen immer sehr, sehr dünn bleiben werden und das Gewinnwachstum über kurz oder lang immer wieder enttäuschen wird. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass solche Aktien große Outperformer sind. Und Doc Morris zum Beispiel ist ja auch sehr, sehr stark unter die Räder gekommen. Vielleicht droht das Redcare Pharmacy auch noch, auch wenn ich es mir nicht wünschen würde. Dann DWS Group, zuletzt ja auch wieder auf dem aufsteigenden Ast gewesen, hängt natürlich auch immer so ein bisschen am Markt, weil sie halt Fonds und so weiter anbieten und die werden bevorzugt natürlich in positiven Marktphasen gekauft, wobei mittlerweile ETFs ja den Fonds auch den Rang abgelaufen haben. DWS, zwischenzeitlich ja auch mal Probleme, Greenwashing und so weiter, gab es teilweise ja auch Ermittlungen, da musste glaube ich auch der CEO mal zurücktreten, aber hat sich am Ende wieder gefangen und aktuell ganz gut unterwegs, das Allzeithoch der Aktie notiert so im Bereich von etwa 55 Euro, aktuell 52,5, knapp unter 52,5, nicht weit davon weg. Da sieht man, dass die Aktie sehr stark gelaufen ist. Man muss aber auch sagen, hat sich zuletzt wieder so ein bisschen in den Kopf gestoßen und könnte erstmal noch weiter zurücksetzen, ehe da wieder Drive reinkommt. Wobei heute gab es ein Plus von knapp 4%. Und generell muss man natürlich sagen, ist das auch eine Aktie, die für Dividendenjäger nicht uninteressant ist. Ja, und dann der Tagesgewinner, Gerresheimer, zuletzt immer eher als Tagesverlierer bekannt. Gab ja Übernahmegerüchte, die haben sich aber erstmal etwas zerschlagen. Zuletzt gab es auch die eine oder andere Frage, ob man Gerresheimer nicht kaufen könne. Ich habe gemeint, so im Bereich 48 oder tiefer kann man sicherlich spekulativ mal was machen. Ja, sie fiel dann aber trotzdem noch deutlich weiter. Unter 42 hat sich jetzt heute dann mit plus 6% zurückgemeldet in Richtung 45. Aber generell muss man natürlich sagen, ist das nach wie vor eine sehr, sehr heiße Kiste. Ich glaube, fundamental ist die Aktie unterbewertet. Mittellangfristig kann man sie sicherlich einsammeln, aber kurzfristig damit traden, da muss man auch schon ja sehr, sehr gut treffen, wenn man jetzt natürlich zu Kursen um oder unter 42 gekauft hat und jetzt hier die 6% mehr oder weniger hat und das vielleicht noch gehebelt, dann kann man sie vielleicht auch mitnehmen. Aber Fakt ist, die Aktie muss erstmal wieder nachhaltig über 50 und das halten, um ja charttechnisch einen Boden langsam auszubilden und damit auch mittellangfristig wieder interessanter zu werden. Dann der SDAX heute mit einem Plus von 32,59 Punkten oder 0,19%, 17.083,71. Zuletzt auch etwas zurückgekommen, nachdem er zuvor neue Allzeithochs geschrieben hat, aber hält sich nach wie vor eigentlich recht gut. Wenngleich man sagen muss, Ende letzter Woche, dann gab es hier auch so ein Washout so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, so im Bereich 17.000, oberhalb von 17.000 scheint er sich zu stabilisieren. Kann damit jetzt erstmal Richtung 17.500, 17.650 bouncen. Und wenn er da drüber kommt, geht es auch schnell wieder über die 18.000. Also das sieht tendenziell nach wie vor gut aus. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Friedrich Vorwerk, -5%. Die Aktie gelaufen wie geschnitten Brot, gibt natürlich hier auch mal Gewinnmitnahmen. Heute sehen wir das auf jeden Fall. Und dementsprechend, wie gesagt, drittgrößter Verlierer. Dann zweitgrößter Verlierer, Mutares. Die haben schon am Freitag auf die Mütze bekommen, weil die BaFin hier die Bilanzen prüfen lässt. Man hat Anhaltspunkte, dass da vielleicht etwas nicht stimmen könnte. Man möchte dem Unternehmen aber auch nichts unterstellen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn die BaFin Anhaltspunkte hat, ist das natürlich schon ein Problem. Ob da am Ende was rauskommt, muss man sehen. Wenn nichts rauskommt, hätte die BaFin sich sicherlich so ein bisschen blamiert. Und dann müsste Mutares tatsächlich überlegen, gegen die BaFin vielleicht vorzugehen, ob das alles so gut war, was die da gemacht und gemeldet haben. Aber wenn sich da natürlich herausstellen sollte, dass es in der Bilanz Korrekturbedarf gibt, dann wäre das natürlich ein Worst-Case-Szenario. Ich glaube trotzdem nicht, dass Mutares dann ein Pleitekandidat wäre. Ich glaube nicht, dass es ein neuer Fall Wirecard wird. Aber es gab in der Vergangenheit schon Short-Attacken und jetzt die BaFin mit den Ermittlungen. Also das ist durchaus problematisch. Und dementsprechend, ja, ich hatte in der Vergangenheit schon gesagt, die Aktie wird ja von vielen Influencern, Finfluencern auch teilweise gelobt. Und ich hatte immer gesagt, da sollte man vorsichtig sein. Und dabei bleibe ich erstmal, bis da der Staub sich verzogen hat und wir Näheres wissen. Und dann Stabilos, zuletzt auch von vielen positiv besprochen, weil fundamental natürlich sehr günstig. Aber Autozulieferer, naja, der deutschen Autobranche geht es halt nicht so gut. Und ja, dementsprechend die Aktie sich zwischenzeitlich schön erholt. Von Tiefskursen da unten im Bereich unter 19 Euro ging es in der Spitze auf über 28, fast 29. Aber mittlerweile stehen wir halt wieder unter 22. Und das ist halt dann schon problematisch. Wenn man da auf dem Weg nach oben eingekauft hat, dann hat man jetzt erstmal auf die Mütze bekommen. Und zuletzt gab es dann auch skeptische Analysten, die Kursziele gesenkt haben. Beispielsweise JP Morgan hat zwar Overweight bestätigt, aber Kursziel von 45 auf 37 gecuttet. Ja, und jetzt muss man hier schauen, wie es da weitergeht. Generell glaube ich aber, wenn die Aktie nochmal um oder unter 20 zu haben sein sollte, das hatte ich zuletzt auch gesagt, dann finde ich sie nicht uninteressant, allerdings durchaus spekulativ. Die Gewinnerseite SFC Energy. Die einzige, wenn man so will, Wasserstoffaktie, die ich überhaupt kaufen würde oder eine der wenigen, vielleicht gibt es noch ein, zwei andere, aber das mit Sicherheit eine von ganz wenigen, heute mit einem Plus von 3,8%. Generell habe ich aber auch gesagt, selbst die ist jetzt kein Must-Have und zuletzt ist sie auch böse abgestürzt von über 22, teilweise darunter unter 16, jetzt Erholungsbewegung, ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich glaube tendenziell überhaupt nicht an die Wasserstofftechnologie, dass die sich großflächig durchsetzt. Da bin ich sehr, sehr skeptisch, gerade auch wenn man sowas staatlich natürlich fördern muss, Subventionen vergeben muss, dann ist das immer schon sehr, sehr kritisch, ob das am Ende aufgeht. Und SFC Energy, wie gesagt, die könnten zwar auch ohne Subventionen leben, da könnte ich mir vorstellen, dass man da was machen kann, wenn man das möchte, aber tendenziell, wie gesagt, mag ich Wasserstoff für die ganze Technologie nicht und würde mich aus dem Sektor eher komplett fernhalten und es gibt, wie gesagt, nur ein, zwei Aktien, allerdings SFC Energy gehört dazu, die man überhaupt ins Visier nehmen kann. Dann zweitgrößter Tagesgewinner, die Aktie von Sixt, zuletzt auch ja, teilweise stark nach unten geprügelt, aber jetzt in den letzten Wochen dann sehr schön erholt, muss man sagen. Ist noch nicht so lange her. Im Juni, Mitte Juni, Ende Juni stand sie im Tief da unten bei 72 Euro, etwa jetzt hochgelaufen auf 92. Hat sich zuletzt aber so im Bereich 100 auch mal wieder den Kopf gestoßen. Das heißt, gab jetzt einen Rücklauf. Der könnte vielleicht sogar noch einen Tick weitergehen. Vielleicht kriegt man hier nochmal Kurse im Bereich 85 bis 90. Da wäre die Aktie aus meiner Sicht dabei ein Kauf. Es geht hier, soweit ich das sehe, um diese Six-Stammaktie. Es gibt auch eine Vorzugsaktie. Ja, wenn man sich die anschauen mag, die ist auch einen Tick günstiger zu haben. Die kostet nur etwas mehr als 60 Euro. Das heißt, das kann da auch Sinn ergeben, in dem Fall dann die Vorzugsaktie zu kaufen. Da hat man zwar kein Stimmrecht, kriegt aber eine leicht bessere Dividende wahrscheinlich. Und vor allen Dingen Stimmrecht bringt einem bei Sixt ohnehin nicht viel, weil ja die Familie Sixt den Konzern kontrolliert. Also wenn ich da die Vorzugsaktie ein Drittel günstiger bekomme, kann ich natürlich auch dementsprechend mehr Aktien kaufen. Und wenn man auf Six setzen will, wird man vielleicht besser zur Vorzugsaktie greifen. Und der Tagesgewinner Heidelberger Druck hatte ich kürzlich auch in einem YouTube-Video. Hier geht die Post ab, weil man jetzt Rüstungsfantasie hat. Man hat eine Kooperation hier abgeschlossen. Covarion, der Kooperationspartner, da will man in den Rüstungssektor einsteigen. Und das hat hier natürlich dazu geführt, dass die Aktie durch die Decke ging. Ich warne allerdings davor, es ist nach wie vor ein Penny-Stock. Nach wie vor dem Unternehmen geht's nicht gut. Egal, was man für Pläne hat, man hatte in der Vergangenheit auch die Chance mit einer Wallbox und damit E-Ladesäulen quasi neu zu starten. Das hat sich dann auch nach anfänglicher Euphorie mehr oder weniger ein bisschen zerschlagen. Also insofern, ob man Heidelberger Druck unbedingt sich ins Depot packen muss. Ich kenne Leute, Leute, die haben das auch schon bei 30 Euro gedacht. Und heute, wie gesagt, freut man sich, dass sie 6-7% hochspringt auf 2,23 Euro. Also von daher, da wäre ich nach wie vor sehr zurückhaltend, gerade auch nach der Kurswelle, die wir zuletzt hatten. Aber wenn man natürlich bei einem Euro oder tiefer als 1 Euro eingestiegen ist, dann kann man sich freuen. Und dann sollte man aber vielleicht auch zumindest mal Teilgewinne realisieren. Dann der TecDAX. Schafft es nach wie vor, sich nicht über die 3.800, 4.000er Barriere nach oben zu befreien. Deswegen gab es zuletzt wieder einen auf die Mütze. Heute leichte Erholung, 11,67 Punkte oder 0,31%. 3.772,38. Verlierer, Evotec, eben schon gesprochen, dann Süß Microtec. Hatte ich auch letzte Woche im Video gehabt, da eine Umsatz- und Gewinnwarnung. Aber auch vor der Aktie hatte ich ähnlich über Ixtron ja hier sehr, sehr oft gewarnt, dass Kurse von 60, 70 Euro teilweise überzogen sind und die Aktie sich mindestens halbieren kann. Ja, mittlerweile hat sie das getan. Das ist halt immer so. Generell ist Süß Microtec, ich kenne sie seit neuer Marktzeiten ja schon, ohnehin ein sehr zyklischer Wert aus dem Chipsektor. Und bei aller KI oder auch AI-Fantasie, je nachdem, ob man Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence jetzt dazu sagt, muss man sagen, das war hier deutlich zu viel und deswegen die Aktie deutlich zu hoch geschossen und wird jetzt langsam wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und wo da am Ende der Boden liegt, das weiß ehrlich gesagt niemand, auch ich nicht, denn das Problem ist, in der Vergangenheit war es öfter schon so, dass es in zyklischen Aufschwungphasen mit der Aktie durch die Decke ging und sie von 5 Euro und weniger teilweise auf 40 und mehr geschossen ist. Aber anschließend ging es dann fast wieder zurück auf den Ausgangspunkt, vielleicht noch einen Tick höher. Und dementsprechend, wie gesagt, sehr zyklisch und kann durchaus sein, dass die auch noch unter 10 Euro fällt, wenngleich ich das heute hier definitiv jetzt nicht so sagen möchte, dass das definitiv passieren muss. Ja, Ixtron schon besprochen, ebenfalls sehr zyklisch und quasi das in Anführungszeichen Vorbild von Süß Microtec. Dann die Gewinnerseite SMA Solar, Nordex und Hensoldt. Regenerative Energien, erneuerbare Energien laufen derzeit in Deutschland natürlich immer noch ganz gut. Dementsprechend Nordex zuletzt sehr, sehr stark durch die Decke gegangen, gute Zahlen geliefert. Dennoch nach wie vor ist das Unternehmen eigentlich zu klein im Konzert der Großen mitzuspielen, insbesondere eine Vestas würde ich hier ganz klar vorne sehen, vor einer Nordex und nachdem die Aktie zuletzt gelaufen ist, wie geschnitten Brot von Tiefskursen, ja im Bereich von 10 auf jetzt über 22, mehr als verdoppelt, würde ich hier definitiv, wenn ich drin wäre, Gewinne mitnehmen. Shorten muss man derzeit noch nicht, weil Momentum drin ist, aber wie gesagt, da würde ich langsam eher auch mal an den Ausstieg denken. Dann SMA Solar hatte ich bei Kursen von 100, 110 als Shortkandidat empfohlen, sie fiel dann im Tief auf ja fast 10 Euro, teilweise glaube ich sogar unter 10 Euro, zumindest Intraday zurück. Zuletzt wieder berappelt, aber nach wie vor gefällt mir das hier übergeordnet tatsächlich nicht. Aber auch das ist natürlich sehr zyklischer Wert. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, gefällt es mir, was ich gerade ja schon gesagt habe, nicht. Und dementsprechend glaube ich, die Aktie hat da unten im Bereich von 10, teilweise leicht unter 10, zwar einen Boden gebildet und sich jetzt deutlich berappelt, aber sie könnte dann auch jetzt hier im Bereich 24, 25 langsam wieder einen Top gebildet haben und dann wieder den Weg nach unten eher antreten, wenn gleich nicht sicher ist, ob sie nochmal in Richtung oder auf neue Tiefs zurückfällt. Ich würde in dem Sektor ganz klar auf 2G Energy mit den Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerken setzen oder eine Energiekontor mir mal anschauen, die vergleichsweise günstig sind und die auch nicht so abhängig sind von der Branche selbst. Wenn es der Branche nicht so gut geht, werden eben die Preise für Wechselrichter, für Solarzellen, für Solarmodule günstiger und dann kann Energiekontor sogar eher sogar mehr machen, wenn sie da eben Solarkraftwerke oder Windkraftwerke und sonst was bauen, weil sie dann günstige Einkaufspreise haben. Und wie gesagt, von daher, wie gesagt, würde ich eher mir solche Aktien anschauen, als jetzt hier eine Nordex oder eine SMA Solar. Und der Tagesgewinner Hensoldt, wie gesagt, heute positive Studie zum Rüstungssektor, hat natürlich dann alle Rüstungswerte beflügelt, auch eine Rheinmetall im DAX beispielsweise, die ja zuletzt auch deutlich korrigiert hat, ist jetzt wieder so ein bisschen im Kommen gewesen, heute auch unter den größeren Gewinnern mit einem Plus von knapp 3,4%, also fast sogar in der Topliste drin. Nichtsdestotrotz übergeordnet glaube ich, dass hier die Party mehr oder weniger langsam am Ende ist und wir hier bald deutlich fallende Kurse sehen und da würde ich dementsprechend derzeit nichts mehr machen. Dann der amerikanische Markt, der Dow Jones, heute mit einem Plus von 585,06 Punkten, 1,34%, damit mehr oder weniger die Scharte vom vergangenen Freitag komplett ausgewetzt, also es über 600 Punkte nach unten ging, aber heute fast 600 eben auch nach oben. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Procter & Gamble, Chevron und Amazon. Procter & Gamble, muss man aber auch sagen, war zwar auf der Verliererliste, aber mit einem Plus von 0,08%, also minimal mehr oder weniger unverändert. Man muss sagen, diese Konsumgüterhersteller hatten zuletzt Probleme. Sie haben höhere Einkaufspreise, inflationsbedingt teilweise auch. Die haben sie an die Kunden mehr als weitergegeben, haben die Preise also massiv erhöht und das hat bei vielen Kunden dazu geführt, dass die gesagt haben, nee, das ist mir jetzt zu teuer, da kaufe ich jetzt nichts oder weniger oder weiche auf andere Produkte aus. Und dementsprechend hatten sie nicht diese Preissetzungsmacht, die sie vielleicht selbst gedacht haben. Es hat dann in die Gewinne reingeschnitten, das scheint sich jetzt aber ein bisschen zu legen. Es gibt jetzt solche Unternehmen wie auch Kraft Heinz beispielsweise, wie aber auch General Mills und andere, wo man jetzt sieht, dass da langsam die Talsohle erreicht ist, vielleicht sogar schon langsam durchschritten wird. Auch Procter & Gamble würde ich dazu zählen. Mag sein, dass die Aktie noch einen Tick günstiger gibt, aber generell längerfristig sind Kurse um oder unter $150 meines Erachtens ganz interessant. Dann Chevron aus dem Ölsektor hängt natürlich am Ölpreis und der ist heute tendenziell ja eher gefallen. Brent um 1%, also Brent Nordseeöl und WTI, ja, sogar um fast 2%, 1,8%. Hintergrund hier, dass die OPEC bzw. OPEC Plus Förderausweitungen beschlossen hat. Und ja, das ist natürlich beim Ölpreis nicht so gut angekommen und dementsprechend schlägt das auf die Ölwerte durch. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Chevron, da hält sich das Minus auch in Grenzen mit knapp minus 0,2%. Und der Tagesverlierer Amazon.com, die hatten letzte Woche Donnerstag nachbörslich sehr gute Quartalszahlen, sind am Freitag aber schon rasiert worden. Warum? Naja, das Cloud-Wachstum war hier das Problem. AWS, AWS auf Deutsch, Amazon Web Services, dort hatte man sich mehr erhofft, gerade auch nach einem starken Wachstum bei Microsoft Azure und eben bei Google mit der Cloud, die ja auch erstmals nachhaltig profitabel jetzt da geworden sind, Google, also die Alphabet-Tochter Google. Und dementsprechend hatte man sich bei Amazon und AWS viel erhofft. Ein Wachstum von 17% war die Messlatte. Man hat dann 17,5% geschafft, aber Microsoft hatte massiv übertroffen. Auch Google Cloud hatte massiv übertroffen. Und da war Amazon diese läppische Übertreffung von 0,5% den Anlegern zu wenig. Deswegen wurde die Aktie rasiert, ist zurückgefallen zuletzt in Richtung 210. Aber ich hatte schon mal gesagt, so im Bereich 200, 210, ist sie noch nicht ganz angekommen. Heute minus 1,4%, größter Verlierer. Da wäre sie interessant. Ganz besonders natürlich, wenn es vielleicht so in Richtung 200 bis 205 sogar ginge. Wobei meistens ganz so tief geht's nicht. Also insofern um oder unter 210 wäre schon zumindest mal ganz gut. Die Gewinnerseite Walt Disney. Weiß gar nicht, ob die jetzt heute Zahlen vorlegen, aber zumindest in der Woche noch. Die Aktie zuletzt auch ganz gut gelaufen, muss man sagen. Hat sich aber auch so ein bisschen im Bereich 125 den Kopf gestoßen, ist ein bisschen zurückgesetzt. Jetzt kommen halt die Zahlen. Und da muss man dann sehen, wie die ausfallen. Das könnte die Aktie wieder befeuern oder aber auch nach unten ziehen. 3M nach wie vor Turnaround hier im Gange. Hatte ich ja schon öfter besprochen. Die Aktie zuletzt auch mal ein bisschen zurückgelaufen, nachdem sie zuvor sehr steil gestiegen war. Bleibe ich aber nach wie vor auch dabei, dass dieser Turnaround weitergehen wird, dass der im Laufen ist und dass 3M zurückkommen wird. Und Nvidia, der Tagessieger, mit einem Plus von fast 4%, knapp $180. Und die Aktie kennt einfach kein Halten mehr, hat jetzt damit ein nächstes Kursziel erreicht, kann jetzt natürlich in diesem Bereich auch ein bisschen konsolidieren, vielleicht auch mal zurücksetzen. Aber wenn es nachhaltig über die 180 geht, natürlich jetzt nicht gleich morgen 185, ist noch nicht das nächste Kaufsignal. Könnte es also sein, dass es in den nächsten 2-3 Tagen wieder zurück auf 178 oder so geht. Aber wenn es nachhaltig über die 180 geht und das bestätigt werden kann, so ab 187, 88, $190 wäre das der Fall, hätten wir ein frisches Kaufsignal mit Kursziel 225 und Nvidia ist ja jetzt schon das wertvollste Unternehmen der Welt. Also das sieht nach wie vor sehr, sehr gut aus. Dann der S&P 500, heute mit einem Plus von 91,93 Punkten oder knapp 1,5%, 1,47%, 6.329,94, also kann man auch gerundet sagen 6.330. Im Top war der Index schon noch 100 Punkte höher, zuletzt auch deutlicher zurückgesetzt, aber jetzt sind die Bullen auch schon wieder am Ruder. Muss man mal schauen, wie es weitergeht. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite heute. Lyondell Basell Industries mit einem Minus von 4,7%. Ja, aus dem Chemiesektor habe ich jetzt, also ich kenne das Unternehmen, habe es aber zuletzt nicht verfolgt, weiß jetzt nicht, was da heute unbedingt los war. Dann Paramount Global mit einem Minus von 5,3% aus dem Streaming-Sektor. Gab es zuletzt ja auch ganz interessante Meldungen in diesem Bereich, die die Aktie zunächst beflügelt hatten. Jetzt gibt es da einen auf den Deckel. Und Tagesverlierer ON Semiconductor, ein Halbleiter-Chip-Hersteller, gerade auch im Bereich Chips für die Automobilbranche interessant unterwegs, ähnlich wie vielleicht Infineon oder auch Texas Instruments. Und hier gab es heute wohl, ich vermute mal, schlechte Zahlen. Ich schaue mal gerade, ob ich das auf die Schnelle finden kann. Denn es gibt hier ein Minus von über 15%. Ja, und Semiconductor fällt auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli, heißt es. Und das nach Quartalszahlen, die ja nicht gut angekommen sind, muss man ganz klar sagen. Und dementsprechend, ja, die Aktie, wie gesagt, nicht nur heute stark unter Druck, zuletzt schon nicht gut gelaufen und zuvor zwar zwischenzeitlich mal mit einer schönen Rallye, aber der Aufwärtstrend ist jetzt auch wieder verletzt und übergeordnet war sie ohnehin schwach. Also da würde ich derzeit jetzt nichts unternehmen. Wenn man da drin ist, muss man eher schauen, dass man da vielleicht noch gut rauskommt. Die Gewinnerseite dann PG&E. Ich glaube, die sind auch aus dem Energie- oder Ölsektor. Bin ich jetzt nicht ganz so im Bilde. Zuletzt aber tief gefallen, jetzt so eine Art inverse SKS gebildet, wo es jetzt den Ausbruch nach oben gab. Die Aktie kann zwar nochmal in Richtung 14,50 zurücksetzen, aber prinzipiell sollte der Weg jetzt erstmal frei sein für eine Erholung. Ja, erstmal in Richtung $16 etwa und später dann auch in Richtung 18. Das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, wenn gleich auf sehr wackeligen Beinen. Dann Williams-Sonoma. Habe ich auch schon vom Unternehmen gehört, weiß jetzt aber auch nicht unbedingt, was die machen. Wie gesagt, der S&P, den beobachte ich tendenziell auch nicht so stark, beziehungsweise die Einzelunternehmen. Hier muss man sagen, charttechnisch mustergültige Korrektur, so im Bereich knapp oberhalb von 125 beendet. Zuletzt dann charttechnisch ausgebrochen über die Marke von 174, 175 Dollar, damit Kaufsignal Richtung 210 generiert. Ja, die alten Allzeithochs, die oder ja, mehr Jahreshochs zumindest, schauen wir gerade, ob es auch Allzeithochs waren. Ja, waren auch Allzeithochs. Die liegen so im Bereich 220. Also da könnte die Aktie so in dem Bereich 210, 220 noch hinlaufen. Dann müsste man weitersehen, ob sie es schafft auf neue Hochs, neue charttechnische Ausbrüche, neue Kaufsignale oder ob sie da erneut scheitert und zurücksetzt. Generell muss man aber sagen, sieht das relativ brauchbar aus. Ja, und dann IDEX Laboratories aus dem, glaube, das ist so ein bisschen Tiermedizin, auf jeden Fall Biotech, Biopharma so in der Richtung und generell auch eine Aktie, die sehr stark von institutioneller Seite gehalten wird und ja, keine Ahnung, was da heute los war, wahrscheinlich Quartalszahlen, schaue ich auch mal drauf, ob ich da was bekomme. BioNTech, ja, IDEX Laboratories und BioNTech vorbörslich gesucht steht da, werden wahrscheinlich Quartalszahlen sein, auch wenn ich es jetzt hier auf die Schnelle nicht finde, doch da ist es heute 12.30 Uhr etwa. IDEX Laboratories übertrifft im zweiten Quartal mit einer Gewinnaktie von 3,63, die Analystenschätzung von 3,25, der Umsatz mit 1,11 Milliarden über den Erwartungen von 1,06 und das hat zu einem massiven Kurssprung in der Aktie geführt. Heute fast plus 28%. Im Tagesverlauf sah es teilweise noch einen Tick besser aus, aber die Gewinne konnten weitestgehend zumindest gehalten werden und charttechnisch hat die Aktie damit natürlich ein Ausrufezeichen gesetzt. Neue Allzeithochs mit einem massiven Gap-Up über die Marke von 580, 585. Charttechnisch damit Kursziele bis so etwa 700, vielleicht 725. Ein bisschen Restpotenzial ist also noch vorhanden, aber im Prinzip hat sie das meiste heute schon eben abgespult. Und dementsprechend, ja, muss man da vorsichtig sein. Kann durchaus sein, dass es da auch mal wieder einen größeren Rücksetzer von 3-5% gibt. Den könnte man dann tendenziell aber zumindest aus charttechnischer Sicht kaufen. Fundamental scheint es ja auch zu passen. Und wie gesagt, das war heute natürlich ein massiver Kurssprung. Und da herzlichen Glückwunsch an allen, die da dabei waren oder sind. Ja, und dann der Nasdaq 100, auch mit einem massiven Kurssprung, 425,30 Punkte oder 1,87% ging es nach oben. Auch hier damit die Verluste vom vergangenen Freitag mehr oder weniger ausgewetzt. Ja, ich hatte ja schon die Stories gesagt, am Freitag hieß es schlechte Arbeitsmarktdaten, wir steuern auf eine Rezession zu, um Gottes Willen, die Unternehmensgewinne schmelzen, die brechen ein, deswegen alles raus. Heute dann, naja, wir steuern wahrscheinlich auf eine Rezession zu, aber so sicher ist das noch nicht. Ganz so schlimm sieht es auf jeden Fall nicht aus. Die Fed wird jetzt massiv die Zinsen senken. Das könnte die Wirtschaft nochmal gerade so retten und selbst wenn nicht, wir schwimmen dann in Liquidität und ja, die muss irgendwo hin und die strömt dann in Risikoassets an die Börse, in Aktien, in Kryptos und dementsprechend ging es nach oben. Also mehr oder weniger, ja, die gleiche Ausgangslage wie Freitag, aber komplett anderes Narrativ. Heute auf der Verliererseite die Aktien von Adobe, Dexcom und On Semiconductor. On Semiconductor schon besprochen. Dexcom, ja, so aus dem Diabetesbereich. Da hat ja Novo Nordisk zuletzt auch massiv auf die Mütze bekommen mit seinen Abnehmmitteln, die aber ursprünglich auch für Diabetiker waren. Und auch hier Dexcom zuletzt nicht mehr gut gelaufen, hat sich so im Bereich 90 Dollar den Kopf gestoßen und fällt jetzt immer stärker zurück. Und aktuell tanzt die Aktie noch so auf eine Unterstützung im Bereich so 77, 78 Dollar. Sie ist schon leicht darunter, aber das ist noch nicht nachhaltig. Wenn die Bullen jetzt nochmal zugreifen und sie nach oben hieven, insbesondere über 80, am besten über 85, dann könnte das noch gerettet werden. Wenn sie aber weiterfällt, kriegen wir Verkaufssignale und dann kann die Aktie durchaus auch zurückfallen. Zunächst mal Richtung 65 und später vielleicht sogar nochmal unter 60. Sieht also definitiv auch charttechnisch nicht so gut aus. Und Adobe, muss man sagen, fundamental eigentlich gute Aktie, eigentlich Kaufkandidat. Das Unternehmen ist vergleichsweise günstig bewertet. Dann muss man sich auch anschauen, Figma, der große Konkurrent, den man einst übernehmen wollte. Die Aktie ist ja zuletzt gelaufen nach dem Börsengang wie geschnitten Brot. Heute muss man aber auch sagen, gab es bei Figma einen auf die Mütze, minus 28% hier fast. Und das hat vielleicht dann am Ende auch Adobe belastet, wenn gleich sie zuvor auch von Figma nicht viel profitieren konnten. Kriegen sie heute damit auf den Deckel. Charttechnisch wird es kritisch, 330 wäre so eine wichtige Unterstützung, die nicht brechen darf. 338,85 heutiger Schlusskurs, also ist man nicht mehr weit davon weg. Aber wenn das einigermaßen verteidigt werden kann, könnte das eben auch der Boden sein. Und mittellangfristig glaube ich, dass Adobe ein Kandidat ist, dass die Aktie wieder Richtung 450 bis 500 mindestens steigen kann auf Sicht der nächsten 2 Jahre, vielleicht auch 3 Jahre. Und dementsprechend, ja, sollte man das ganz genau beobachten, aber tendenziell sehe ich Adobe positiv. Ja, und dann, wie gesagt, On Semiconductor als dritten Verlierer brauchen wir nicht. Bleibt noch die Gewinnerseite. IDEX Laboratories hatten wir schon. Strategy, die ehemalige MicroStrategy, ist schnell abgehakt. Hängt natürlich am Bitcoin. Zuletzt ging es mit Bitcoin nach unten. Ging es auch mit Strategy massiv nach unten. Jetzt ging es mit Bitcoin wieder nach oben, jetzt auch mit Strategy wieder massiv nach oben. Ist quasi wie so ein Hebelprodukt auf dem Bitcoin fast. Und dann der drittgrößte Tagesgewinner, die Aktie von Shopify, ein Plus von 5,6%. Und hier muss man sagen, die Aktie zuletzt generell ganz gut gelaufen, hat sich dann auch so im Bereich von Widerständen knapp 130 Dollar Marke so ein bisschen in den Kopf gestoßen, ist zurückgelaufen. Der Rücklauf erfolgt aber im Rahmen des nach wie vor intakten Aufwärtstrends. Das heißt, die Bullen haben jetzt wieder alles in der Hand. Die 130er-Marke kann neu angegriffen werden. Wenn sie übersprungen werden kann, kriegen wir gleich frische Kaufsignale und dann könnte die Aktie durchaus durchstarten in Richtung 150. Man muss sagen, die alten Allzeithochs, die lagen sogar noch einen Tick höher, knapp unter 175. Auch das kann die Aktie mittelfristig wieder schaffen, aber sie ist natürlich damals sehr stark gehypt nach dem Corona-Crash in dieser Phase als Geld gedruckt wurde ohne Ende, dann tief gefallen, aber mittlerweile sich wieder gut berappelt und generell muss man sagen, Shopify tatsächlich ein ernsthafter Konkurrent von Amazon und gerade wenn ich Shopify sehe, ärgert mich das immer so ein bisschen in der Vergangenheit. Wir hatten in Deutschland mal eine Intershop, die aber dann komplett auch nicht mehr auf die Reihe bekommen haben, auch als Stefan Scharnbach da weggegangen ist, der hat dann in den USA ein neues Unternehmen gegründet, das hat Salesforce dann geschluckt. Also wir hätten in Deutschland auch immer wieder ein großes Potenzial für solche Unternehmen. Man muss ja sagen, der Gründer von Shopify, der in Kanada lebt, Shopify auch ein kanadisches Unternehmen, der kommt ja auch aus Deutschland, hier aus Koblenz, gar nicht weit weg von Trier. Und wenn man dann sieht, was solche Leute im Ausland zustande bringen, dass sie das auch hier hätten können oder andere hier schon mal angefangen hatten mit Intershop, was dann am Ende nicht aufgegangen ist, neuer Marktzeit, ja, dann ist das natürlich immer wieder doch für Deutschland schlecht und dementsprechend sollte man sich dringend mal in der Politik vielleicht solche Unternehmen und Unternehmer anschauen und in der Zukunft mal schauen, was man tun kann, dass die vielleicht in Deutschland gründen und solche Weltkonzerne dann als Startup hier gründen und das würde natürlich der deutschen Wirtschaft auch gut tun, wobei es bräuchte dann natürlich auch wieder ein entsprechendes Börsensegment wie damals den neuen Markt, was natürlich etwas besser reguliert werden müsste als damals der neue Markt, wo ja jeder Hinz und Kunz am Ende hinstreben konnte und es deswegen am Ende dann auch viel Schmu und Betrug gab. Ja, was soll ich sagen? Meine Kritik daran ist bekannt. Ändern tut sich erstmal nichts, auch unter Merz nicht. Und das führt dann auch so ein bisschen zur Resignation. Deswegen haue ich wahrscheinlich auch bald ab. Habe ich ja schon öfter angekündigt. Ja, und das soll es dann aber auch für heute gewesen sein. Für heute haue ich auch aus dem Podcast ab und sage an dieser Stelle dann nach ziemlich genau 45 Minuten jetzt nur noch eins. Nämlich wie immer an dieser Stelle Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr euer Sascha Huber.